Ja, letzte Woche durften wir über den König David hören. Hatte Martin so eindringlich gesprochen über den David, wie er sündigte. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern richtig, wenn schon dann richtig. Ja. Der Prophet Nathan kam dann zu ihm und deckte ihm seine Schuld auf. Er, der zuerst Ehebruch begangen hat und dann noch einen hinterlistigen Mord. Und zudem hatte Gott dann den Propheten Nathan geschickt. Als David dann hörte, was Nathan sagte, da heißt es in 2. Samuel 12, Vers 13, ihr könnt ruhig in 1. Samuel bleiben, wir kommen gleich dahin. Ja. Da heißt es, ich habe gegen Jahwe gesündigt. Und Nathan sagte zu ihm, so hat auch Jahwe deine Sünde weggenommen, dass du nicht sterben musst. Weil du aber den Feinden Jahwes durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss der Sohn, der dir geboren wird, sterben. Also wir sehen nach diesem Vorfall, was der König David verursachte, ging er in sich. Er hatte seine Schuld bekannt. Er hatte nicht den Propheten umgebracht, um die Stimme wegzubeseitigen. Das haben viele Propheten hätten das erlebt, ja. Komm du mal zum König und sag, du bist ein Ehebrecher und ein Mörder. Wer hört sowas gerne? Ja? Aber der durch die Weisheit des Propheten Nathans und durch die Einsicht des Davids ging er in sich. Er erkannte, dass er falsch gelegen hatte. Ja, und wir lesen, dass David die Vergebung der Sünde zugesprochen bekommen hat. Obwohl David solche Sünde tat, vergab Gott ihm die Schuld. Heute möchte ich aber jetzt über den König Saul uns gegenüberstellen. Also wir hatten ja letzten Sonntag von Martin jetzt über den David das alles genauer betrachtet, wie das war. Und heute wollen wir mal gucken, wie war das jetzt mit dem König Saul? Der König Saul war ja vor David König von Gott berufen. Und Saul? Saul, in 1. Samuel 15 heißt es, Saul wird verworfen. In Vers 24 und 25 heißt es, da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe. Denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Was war jetzt vorgefallen? Hier trat der Prophet Samuel zu Saul und ermahnte ihn. Hat nicht jetzt hier Saul hier auch um Vergebung gebeten? Da sagt er ja, da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Herrn Befehl und seine Worte übertreten habe. Dann in Vers 30 heißt es sogar, Saul aber sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, dein Gott, anbete. Da kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul betete den Herrn an. Also wenn wir jetzt so die Verse mal ein bisschen betrachten, dann können wir denken, naja, Saul hat ja auch Buße getan. Aber ich glaube, wir müssen uns nochmal genauer betrachten. Was war jetzt das Vergehen von dem König Saul? Ja. Also, warum blieb trotz dieses Geständnisses Gottes Strafe gegen das Haus Sauls bestehen? Das ist die Frage. Warum wurde Sauls Königschaft beendet und David konnte weiterhin König bleiben? Wir sehen, dass beide Könige gesündigt haben. Der eine König wird von Gott verworfen und der andere darf weiterhin König bleiben. Was unterscheidet diese beiden Personen? Wenn wir jetzt das Vergehen von Saul und David vergleichen, könnten wir der Meinung sein, naja, war denn das jetzt so schlimm, was Saul gemacht hat? Also bei David, da sieht jeder auf den ersten Blick, das ist ja abscheulich, was der König David getan hat. Hinterlistig und gemein. Und Saul? Ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Welchen Auftrag bekam Saul durch den Propheten Samuel? Saul bekam vom Samuel den Auftrag, das Volk der Amalekiter zu vernichten, da dieses Volk, das Volk Israel, in seinem Weg von Ägypten her in das gelobte Land behindert hatte. Wer waren denn die Amalekiter? Es waren ja schon einige hundert Jahre nach der Wüstenwanderung. Die Enkel Esaus, Sohn des Eliphas und seine Nebenfrau Timna, gilt als Stammvater der Amalekiter. Sein Name dient auch zur Bezeichnung dieses Volkes. Ja. Also über Esaus Nachkommen, von Esaus Nachkommen kamen die Amalekiter. Und auch von Esau kommen noch die Edomiter, aber auch hier jetzt die Amalekiter. Bald nach dem Auszug Israels aus Ägypten überfielen die Amalekiter die Nachzügler des Volkes und werden dann von Josua bei Rephidim geschlagen. Wir kennen die Geschichte vielleicht aus 2. Mose 17, Vers 8 bis 16. Da sehen wir, Mose betet auf dem Berg mit erhobenen Händen, während Josua unten gegen die Amalekiter kämpft. Und solange Mose die Hände hochhob, siegte das Volk Israel, wurde müde, siegten die Amalekiter. Und dann wurde er gestützt, Mose. Ja, ja. Aber diese Amalekiter waren also die. Das muss man sehen hier. Das Sklavenvolk, was aus der Wüste kam, überfiel ein kriegerisches Volk. Völlig unfair. Hatten die Israeliten viel Waffen? So viel wahrscheinlich nicht, ja. Und die Israeliten mit Frauen und Kindern und ein Riesenvolk, ja, aber mit Gott an ihrer Seite. Und deswegen haben sie dann doch gegen die Amalekiter damals gewonnen. Ja? Oder die in die Flucht geschlagen. In 5. Mose 25, da heißt es über die Amalekiter, in 5. Mose 25, Vers 17 bis 19. Denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt. Wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie sie Gott nicht fürchteten. Wenn nun der Herr, dein Gott, dich vor all deinen Feinden ringsumher zur Ruhe bringt im Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an die Amalekiter austilgen aus dem Himmel, das vergiss nicht. Das war kurz bevor die Israeliten dann ins Land Kanaan reingehen sollten. Nochmal diese Erinnerung. Denkt dran, was die Amalekiter euch getan haben. Die Amalekiter waren ein Volk, das, so wie die Kanaaniter und alle, von den Wundern gehört hatten, was das Volk Israel in Ägypten erlebte. Wie die Israeliten nur 40 Jahre vorher aus Ägypten gezogen sind. Das konnten die in den Geschichtsbüchern nachlesen. Das war bekannt. Ja. Und trotzdem wollten sie mit dem lebendigen Gott, mit Israel, den Kampf auf sich nehmen. Und wie es auch hier heißt, die Schwachen haben sie da von hinten, die nicht so schnell gehen konnten, haben sie von hinten angegriffen. Also, ja. Seitdem liegt der Fluch des Herrn auf ihnen und es herrschte eine Todfeindschaft zwischen Israel und Amalek. Als die Israeliten im Ungehorsam von Süden her in das verheißene Land einzudringen versuchten, schlugen die Kanaaniter und Amalekiter sie vereint zurück. 4. Mose 14. Ne? Und in der Richterzeit fallen amalekitische Streifscharen als Verbündete der Moabiter und Midianiter plündert in das Volk Israel rein. Da gibt es eine ganze Reihe Stelle in Richter, die man nachlesen kann. Gott hatte beschlossen, dieses Volk für sein Verhalten zu bestrafen. Und die Bestrafung, die Gott vorgesehen hatte, war die Vernichtung dieses Volkes. So wie Gott die Sintflut geschickt hatte zur Vernichtung des Bösen. Ja. Ja, nebenbei bemerkt man, man hört manchmal das Argument, dass Gott des Alten Testaments ein grausamer Gott ist, der angeordnet hätte, dass Israels Völker auslöschen sollte. Aber wenn wir jetzt hier so diesen Zusammenhang sehen, dass Gott das Volk Israel benutzte, um sein gerechtes Gericht auszuführen, dann sieht das ganz anders aus. Auch Amalek, die Amalekiter sind nicht von heute auf morgen zur Vernichtung preisgegeben worden. Sie hatten Möglichkeiten, sich dem Gott Israel zu unterwerfen. Sie hatten 40 Jahre noch Gnadenzeit gehabt, bis Israel in das Land kam. Aber sie entschieden sich, gegen das Volk Gottes zu kämpfen. Ja. Und deswegen bekamen sie diese Strafe. Ja. Und was sehen wir jetzt? Saul, der erste König von Israel, der sollte nun das vollenden, was in der Zeit der Richter noch nicht vollendet wurde. Er sollte jetzt die Amalekiter für das bestrafen. Dass dieser gottlose Geist vernichtet wird. Ja. Und in 1. Samuel 15, Vers 9 heißt es, aber Saul und das Volk verschonte Agag und die besten Schafe und Rinder und das Vieh, zweiter die Güter und die Lämmer und alles, was gut war, und wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken, was aber abschätzig und untüchtig war, das bannten sie. Also wir sehen, Saul führte Krieg, so wie Gott es angeordnet hatte, gegen Amalek. Das war schon mal richtig. Das war gut, was er gemacht hat. Aber wir sehen, hier kommt ein Wort. Aber er verschonte. Er tat also nicht den Auftrag Gottes genauso ausführen, wie Gott es ihm wie Gott es ihm beauftragt hatte. Dann heißt es weiter in Vers 14, 1. Samuel 15. Samuel antwortete, was ist denn das für ein Blöken der Schafe in meinen Ohren und ein Bullen der Rinder, das ich höre? Saul sprach, sie haben sie von den Amalekitern hergebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie den Herrn, deinen Gott, zu opfern. Das Übrige haben wir gebannt. Samuel aber antwortete dem Saul, lass dir sagen, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Er sprach zu ihm, sage her. Samuel sprach, ist es nicht also, als du klein warst in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israel, und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, den Amalekitern, und streite wider sie, bis sie ausgerottet sind. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern dich auf die Beute gestürzt und übel gehandelt vor den Augen des Herrn? Saul antwortete dem Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König der Amalekiter, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es dem Herrn, deinen Gott, zu opfern, zu Gilgal. Hat nicht der Saul richtig fromme Absichten gehabt? Aber wir sehen, Samuel ließ sich nicht irreführen. Saul stand wieder nicht zu seinen Verfehlungen und schob dem Volk die Schuld zu. Er verband dies auch noch mit der Lüge, dass diese Tiere zum Opfer für den Herrn ausgesondert worden seien. Ja. Das war eine fromme Rede vom Saul, aber es war nicht die Wahrheit. Saul übertünchte seine Habgier und seine Ruhmsucht mit einer frommen Aussage. In Vers 22 und Vers 23 heißt es dann, doch Samuel erwiderte, freut Jahwe sich mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihm gehorcht? Merkt ihr, Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Auf ihn zu hören ist ihm mehr wert als das Fett vieler Schafböcke. Ungehorsam ist für ihn eine Sünde, wie die Zauberei. Auflehnung gegen ihn, so schlimm wie Götzendienst. Weil du das Wort Jahwes verworfen hat, verwirft er auch dich als König. Also Samuel rückt nun die Dinge wieder zurecht. Für Gott gilt an erster Stelle Gehorsam ihm gegenüber. Das schönste Opfer kann nicht den Ungehorsam wieder wettmachen. Wenn Ungehorsam da ist, dann bedeutet dies, etwas anderes höher zu stellen als Gott. Ja. Und bei Saul sehen wir, er stellte sich selbst und seinem Gewinn aus diesem Kampf höher als Gott. Es ging hier um seine Ehre, um seine Anerkennung. Er wollte das mit der Sünde oder so beseitigen und dann sagen, ja, aber jetzt ehre mich doch vor dem Volk als der Kriegsheld. Ja, der Samuel hatte im Volk Israel wirklich eine sehr hohe Stellung. Er war der Richter. Ja. Und war anerkannt in Israel als der Mann Gottes. Und jetzt war dann die Bitte, ehre mich doch vor dem Volk. Aber konnte Samuel diesen Saul ehren vor dem Volk? Nein, weil er sich nicht an Gottes Wort gehalten hat. Ja, Saul benahm sich wie die Könige der Länder herum, ja, um Israel herum. Er repräsentierte somit nicht das Volk Gottes, sondern das, was eigentlich alle Herrscher dieser Welt machten. Wenn sie Krieg geführt haben, ja, und gesiegt haben, dann sind sie als die Helden vorgegangen. Aber Saul sollte erinnert werden, dass nicht er derjenige ist, der Krieg führt, sondern Gott. Und wenn er Gottes Auftrag nicht richtig ausführt, dann bekommt Gott nicht die Ehre. Ja? Somit war dies eine schwerwiegende Verfehlung Sauls. Das Urteil stand nun fest, Saul verlor endgültig das Königstum. Es dauerte dann zwar noch etwa 15 Jahre, in dem Saul noch als König herrschen konnte, aber Gott hatte sich schon einen anderen König ersehnen. Auch der verzweifelte Versuch, Samuel noch umzustimmen, misslang. Im Vers 27 heißt es: Und Samuel wandte sich und wollte gehen, aber Saul ergriff ihn beim Zipfel seines Rockes, dass derselbe zerriss. Da sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat heute das Königreich Israel von dir gerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Und zwar lügt der Vorsteher Israels nicht. Er ändert auch nicht seinen Sinn, denn er ist kein Mensch, dass es ihm reuen müsste. Also Gott ist unveränderbar. Gott hatte die Entscheidung getroffen. Saul hatte versagt und seinen König und war eines Königs nicht mehr würdig. Er und seine Söhne würden sterben. Die Dynastie würde ausgelöscht werden. Und so trennten sich hier die Wege Sauls und Samuels voneinander. Und Samuel sah in Vers 35 Saul nicht mehr bis an den Tag seines Todes. Denn Samuel trug Leid um Saul, den Herrn aber reute es, Saul zum König über Israel gemacht zu haben. Die Trauer um Samuel war groß. Welch ein klägliches, ja, also, ja, wie sehen wir, Samuel trauerte hier um Saul, ja. Welch ein klägliches Ende hatte doch dieser König genommen. Samuel hatte Gottes Botschaft für Saul immer treu gesagt. Nun musste Samuel feststellen, dass es nichts bewirkt hatte. Saul war durch und durch ein ungeistlicher König, der nur auf sich selbst schaute und nicht auf Gott. dem die Zuneigung seines Volkes wichtiger war als die Zuneigung Gottes. Er war von Gott zu einem hohen Amt berufen worden, hatte aber das nicht würdig, er war nicht würdig erwiesen. Sogar der Herr bedauerte, Saul zum König über Israel gemacht zu haben. Ja, was sagt uns dieser Text für uns? Es zeigt, dass es darauf ankommt, Gott von ganzem Herzen zu folgen. Nach dem Motto, ich sündige halt so ein bisschen, weil ich nicht anders kann und naja, Gott vergibt schon. Das ist eine falsche Einstellung. Und da kann man noch so viel Opfer tun, dem Herrn geben oder so. Aber wenn das Herz nicht an der richtigen Stelle ist, ist das null und nichtig. Ja, und wie haben wir denn beim David gesehen? Sein Herz, er hat in sich geschlagen. David hatte auch sehr wohl eine Strafe erlitten dadurch. Nicht nur, dass sein Sohn starb, auch die zweite Hälfte seiner Königszeit war von viel Leid geprägt. Und man muss sagen, die aufgrund auch der Fehltritte vom David verursacht wurden. Also David wurden die Sünde vergeben, aber es hatte Auswirkungen auf sein Königreich. Dass er nachher vor seinem Sohn fliehen musste, dass sein Sohn nachher noch die Nebenfrauen von ihm genommen hat. Ja, auch seine Sünden, die er getan hat, waren ein schlechtes Vorbild für seine Kinder. Das konnte er nicht mehr ungeschehen machen. Ne? Aber trotzdem kam David wieder zu Gott zurück. Und wir dürfen wissen, David wurden die Sünden vergeben. Und sein Königreich hat eine Verheißung bis in alle Ewigkeit. Ja. Gott ist der gnädige Gott, der auch krumme Wege wieder gerade machen kann, der wirklich vergibt. Aber wir sehen, dass es die aufrichtige Herzensbekenntnis dazu erfordert. Und von Saul sehen wir, dass das mehr so ein Lippenbekenntnis war. Saul wagte sich nicht, dem großen Propheten Samuel zu widersprechen. So viel Verstand hatte der Saul gehabt. Aber er ist nicht in sich gegangen. Er hat das nicht vor Gott ins Reine wirklich gebracht. Ja. Und lass uns hier nochmal diesen Vers 15, Vers 22 verinnerlichen. Ich habe den noch bei mir in der Bibel angestrichen. Das ist ein so wichtiger Vers. Da heißt es nochmal, Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen hat am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Wittern. Ja, natürlich hat Gott auch die Opfer angeordnet. Und Jesus selbst ist unser Opfer geworden. Aber wenn wir jetzt so leben und denken, ach, wir können ja sündigen, der Herr hat ja alles bezahlt. Ich glaube, dann vermissen wir den Punkt, worauf es wirklich drauf ankommt. Oder wie manche schon gesagt haben, ach ja, ich kann ja mein Leben so leben und wenn ich mal alt bin und jetzt nicht mehr so viel Wert lege auf Spaß im Leben, ja, dann kann ich ja mich zu Gott wenden und er vergibt mir ja dann alles, was ich getan habe. Ja, ist das der richtige Weg? Gehorsam ist besser als Opfer. Wenn ich weiß, was Gott nicht will, dann sollen wir zurückkommen zu ihm. Ja? Unsere Handlung ist gefragt. Ja? Es ist nicht so, dass uns jetzt die Handlung gerecht macht oder nein, das Opfer macht uns gerecht. Aber wenn ich jetzt wirklich wissen will und mit Jesus leben will und bestätigen will, dass ich mit Jesus lebe, dann hat das eine Folge aus meinem Leben. Wie sagte Jesus mal zu der Sünderin? Deine Sünden sind dir vergeben und danach geh hin und sündige nicht mehr. Also unsere Schuldhaftigkeit und Sündhaftigkeit bewusst geworden ist, dann müssen wir dann um Vergebung bitten und dann hat das eine Auswirkung auf unser Leben. Nicht, dass wir dann durch unsere Werke uns gerecht machen, ja, sage ich nochmal, ja, sondern wir sind gerecht gemacht worden durch Jesus, durch sein Opfer, aber das verändert uns und das zeigt dann, unser Glaube wird in die Praxis leben. Ja. Ja, also sehen wir jetzt den Sinn der Opfer. Die Opfer sind nicht umsonst, aber die haben eine Bedeutung. Aber Gehorsam, wir sollen Gott nicht herausfordern, indem wir ihn noch mehr kreuzigen. Ja? Wir müssen uns vielleicht vor Augen führen, jede Sünde, die du tust, ist ein weiterer Hammerschlag in die Seite Jesu hier oder in die Füße. Ja. Ja, und die Auswirkung des Ungehorsams, da heißt es denn, Ungehorsam ist Zauberei oder wie die Sünde der Wahrsagerei. Und Widerspenstigkeit ist Frevel und Abgötterei. Weil du nun den Herrn Wort verworfen hast, so hat er auch dich verworfen, dass du nicht König sein sollst. Also, hier wird etwas gleichgestellt. Bei Zauberei, bei Abgötterei, bei Hurerei, bei Mord und bei allen Sachen. Da erkennen wir sofort, das ist Sünde. Aber der Ungehorsam Gottes Auftrag gegenüber ist genau auf derselben Stufe. Ja, der Ungehorsam von Saul bedeutete für ihn dann der Verlust der Königsdynastie. Für den Menschen heute ist der Ungehorsam der sichere Weg in die Verdammnis. Wer Gott nicht gehorcht, wer nicht an ihn glaubt, der kommt in die Verdammnis. Ja. Hier die Zauberei und Wahrsagerei wird von Gott aufs Schärfste abgelehnt. Vielleicht vergegenwärtigen wir uns das gerade nochmal. Da gibt es einige Stellen. 3. Mose 19, Vers 26, da heißt es, ihr sollt nichts mit Blut essen, ihr sollt keine Wahrsagerei und keine Zeichendeuterei treiben. Ja. Oder in 5. Mose 18, Vers 10 bis 14, es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lasse oder ein Wahrsager oder ein Wolkendeuter oder ein Schlangenbeschwörer oder ein Zauberer oder ein Bandsprecher oder ein Medium oder einer, der einen Wahrsagegeist hat oder jemand, der die Toten befragt. Denn wer solches tut, ist dem Herrn ein Greuel und um solcher Greuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du aber sollst dich gänzlich halten an den Herrn, deinen Gott, denn diese Völker, die du austreiben sollst, gehorchen den Wolkendeutern und Wahrsagern, dir aber hat der Herr, dein Gott, nicht also bestimmt. Ja? Und wenn wir heute in unsere Gesellschaft so hineinblicken, sehen wir nicht da auch genau, dass das gemacht wird? Wir folgen irgendwelchen Zeichendeutern. Ein bisschen schmilzt das Eis und plötzlich ist eine Riesenhysterie da. Wir folgen falschen Aberglauben. Welche Sachen werden in unserem Land hier verabschiedet? Oder wie schrecklich ist es, dass im Hintergrund von den ganzen Corona-Sachen Abtreibung jetzt irgendwie wohl doch durchkommt im Europaparlament, dass es zu einem Recht wird, abzutreiben zu dürfen, bis zur Geburt. Ich weiß nicht ganz genau, wie jetzt der aktuelle Stand ist, aber die arbeiten mit aller Macht daran. So wie es hier heißt, die Heiden bringen ihre Töchter durchs Feuer. Früher, das sah da vielleicht noch grausamer aus, aber das ist heute nichts anderes von den Auswirkungen, wenn die Kinder vernichtet werden, bevor sie auf die Welt kommen. Und das als Recht angesehen wird. Ja? Ja. Wo leben wir? Ja? Und müssen wir nicht anhand von solchen Sachen, oder ich hatte vor 5 Jahren über dieses Thema schon mal gepredigt, ja? Und vor 5 Jahren wurde der St. Gotthardtunnel in der Schweiz eingeweiht. Die neue Röhre da, der längste Europas oder der Welt, ja, Zugtunnel. Und das kann man heute noch auf YouTube eingeben: Einweihungsfeier St. Gotthardtunnel. Und wenn ihr da mal betrachtet, welche Zeremonie damals vor 5 Jahren gemacht wurde, das war absolut eine satanische Demonstration. Das wurde als Show verkauft und die ganzen europäischen Politiker haben zugejubelt. Was wir können, durch einen Berg, wie lang ist der? Weiß ich nicht, kilometerweise durchbohren. Ne? Und es wurde fast wie eine satanische Orgie da gefeiert. Ja? Also, ja. Das ist der Geist, der unser Land prägt. Und man merkt das immer mehr, welchen Einfluss der da auf uns hat. Und so sehen wir auch als Gemeinde der Aufforderung, dass wir uns von diesem Lügengeist, der da ist, nicht beeinflussen lassen. Dass wir uns nicht von solchen Satanisten beeinflussen lassen, um von ihnen bestimmen zu lassen, wie unsere Gottesdienste abzugehen haben. Leute, was hier in unserer auch christlichen Welt geschieht, man will Freund sein. So, ich deute es fast nur, man will Freund sein mit der Obrigkeit, vergisst aber, dass man Gottes Auftrag und die Verherrlichung Gottes dadurch vernachlässigt. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht auch in diese gleiche Fahrwasser beeinflussen lassen. Es geht hier, Gott hat in der Bibel uns klar vor Augen geführt, wie er sich Gemeinde vorstellt, wie Gemeindeleben aussehen soll. Dafür gibt es das ganze Neue Testament, die Briefe und die Apostelgeschichte zeigen, wie sie es gelebt haben. Das sollte unser Maßstab sein. Und wenn wir aus Furcht vor der Regierung da was abtun, dann begehen wir einen großen Fehler. Ja. Ja, und lass uns einfach die Botschaft zu uns reden. Saul oder David, ja, wir wollen dem Herrn ganz treu nachfolgen. Und wenn wir einer Verfehlung nachkommen, vom Herzen uns verändern lassen und umkehren. Das ist eigentlich Buße. Saul war nicht wirklich zur Buße bereit. Er hat ein Lippenbekenntnis gegeben. Ja, ich habe gesündigt. Ja, das kann man schnell sagen. Ja. Aber stimmte das mit seinem Herzen überein? Wie sieht das aus, wenn Gott uns was in unserem Leben sichtbar macht? Ja? Ja, können wir dann wirklich zu ihm sagen, Herr, vor ihm niederfallen und ihm um Vergebung beten? Oder versuchen wir noch gut dazustehen? Ja, ja, lasst uns, damit möchte ich jetzt auch schließen, dass wir uns wirklich hier vor Augen führen. Gehorsam ist besser als Opfer. Und in 1. Petrus, da heißt es auch, in 1 Vers 14, wir sollen sein als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin. So schreibt es Petrus. Ja. Also diese Formulierung, wir als Gläubige sollen wie gehorsame Kinder sein. Ja. Ja. Und das ist, war Paulus und den Aposteln ein großes Anliegen, dass die Gemeinde und die einzelnen Gläubigen wirklich dem Herrn nachfolgen und sich nach ihm ausrichten von ganzem Herzen. Das wünsche ich uns, dass wir jetzt auch in der Ferienzeit, die vor uns liegt, dass wir, oder ihr hattet schon hinter euch, ja. Ja. Aber dass wir das nicht vergessen, dass wir auch im Urlaub oder wenn wir weg sind, wirklich dem Herrn treu nachfolgen und uns auf ihn besinnen, ja, und die Zeit nutzen, um in die Gegenwart zu ihm auch zu kommen. Amen.